Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Sie hören Schweizer Radio DRS1.
Doppelpunkt.
Der Gottlieb Duttweiler, er hat im letzten Jahrhundert die Schweiz prägt wie kein Zweiter. Er ist der Erfinder von der Migros und hat damit die Zeit von den Selbstbedienungsläden und dem Preiskampf im Detailhandel Tür und Tore geöffnet. Die Hausfrau, die hat können rechnen, die ist von Dua auf ihre Rechnung gekommen. Der Gottlieb Duttweiler war ein Phänomen, eine Persönlichkeit, ein Visionär. Aus Überzeugung war er Demokrat. Gleichzeitig aber auch ein Diktator, ein Sonnenkönig in seiner Migros. Traditionsbewusst und gleichzeitig zukunftsorientiert. Ein Kämpfer für die Sache. Seine Vision war das soziale Kapital. Migros ist für die Kunden da und nicht umgekehrt. Von diesem Image profitiert Migros bis heute. Was aber ist von der Idee von Gottlieb Duttweiler bis heute geblieben beim Orange M mit den Milliardenumsatz? Und wie hat eigentlich alles angefangen, damals 1925? Das ist der Doppelpunkt von Jürg Oeninger.
Das ist der Gottlieb Duttweiler, 1888 geboren und 1962 gestorben.
Meine Eltern sind von Blanco, der Vater von Oberwenigen, Zürich. Meine Mutter ist von Amriswil, Aargau. Aber beide sind als Bauernsohn, respektive Bauerntochter, aufgewachsen. Das ist also der Background.
Angefangen hat 1925 alles mit einem Flugblatt.
An die Hausfrau, die rechnen muss. An die intelligente Frau, die rechnen kann. Das Problem der teuren Lebensmittel, jedermann kennt es. Die Zeitungen schreiben immer wieder. Regierungskommissionen rapportieren darüber, greifbare Resultate? Keine. Wir versuchen nun ein neues System. Nachdem wir jahrelang den Großhandel belieferten, wollen wir nun unter der neuen Firma Migros AG die Haushaltungen direkt bedienen, die Grundsätze des Großhandels im Kleinverkauf anwenden.
Gottlieb Duttweiler, seine Idee war einfach und genial. Tiefe Preise, weniger Gewinn, dafür mehr Umsatz. Nur wenig Artikel und keine Läden. 5 umgebaute Ford-Lastwagen starten in Zürich und verkaufen Zucker, Teigwaren, Kaffee, Reis, Kernseife und Kokosnussfett. Die Migros war geboren. Das war ein Frontalangriff gegen Detailisten und das hat sofort den Widerstand vom Gewerbe geweckt. Standgebühren in den Gemeinden sind auf, es hat Boykottaufrufe gegeben und Verleumdungen. Oder seine Lastwagen sind beschlagnahmt worden. Aber das alles hat dem Duttweiler mehr genützt als geschadet. Er ist dadurch schnell bekannt worden und vor allem hat das seinen Kämpfergeist angestachelt. Bei Problemen und Widerständen ist er zur Hochform aufgelaufen.
Wahrscheinlich bin ich auch ein selber schuld. Wenn ein kleiner Bub auf die Ohren überkommt, habe ich gemeint, ich müsse ihm helfen. Und dann habe ich halt selber überkommen. So war aber ziemlich ein ernsthafter Fall gewesen. Man hat mich dann müssen versetzen aus dem Industriequartier wieder nach Aussensiel, weil ich tatsächlich alle Tage so ein bisschen mehr oder weniger von einer Mehrheit verprügelt worden bin. Es kann also sein, dass das Nachgewicht hat. Dass das Kämpferische, das ich dann nachher immer hatte, von dieser empfänglichen Jugend hergekommen ist. Und ich bedauere es also übrigens nicht. Es ist mir also zum Schluss noch wohlbekommen, dass ich mich immer wehren musste.
Aufgewachsen ist er als Sohn vom Verwalter vom Lebensmittelverein Zürich.
Da mal in der Schule mag ich mich nicht mehr viel erinnern. Das war ein Dämmerzustand, habe ich das Gefühl. Das heisst also auch, ich habe da die Aufgaben ungefähr gemacht und bin so mittelmäßig durchgekommen. Ich bin auch dankbar, dass es so ruhig verlaufen ist. Die Schule war damals eben in Zürich ein bisschen anders gewesen. Da hat es noch Töpfe gegeben und Hosenspanner und wie man dem alles gesagt hat. Auch das habe ich nicht tragisch genommen. Ich habe damals schon eine Taktik entwickelt, vorher zu brüllen. Und ja, wenn es noch mildern kann wirken und nicht nachher. Nachher habe ich gerade aufgehört.
Nach der Schule macht er eine Lehre bei der Zürcher Firma Pfister & Sieg Kolonialwarenhandel en gros. Dort zeigt sich sein grosses Talent als Kaufmann.
Es war auch damals leichter, Karriere zu machen. Zum Beispiel in meinem Fall 1904 bis 7 Stift und dann 1917, das heisst mit 29, bin ich schon... mit 26 Brokerist. Mit 29 bin ich schon Juniorpartner, also Teilhaber gewesen von einer ziemlichen Firma. Ich habe mir dann eine prächtige Villa gebaut, eine hochmütige in Röschlicher seiner Zeit. Ich bin auch nicht mehr in Röschlicher gewesen, obwohl ich sonst viel rumgekommen bin. All die 50 Jahre, mit Ausnahme von einem Aufenthalt in Brasilien. Dann... mit also 29 Chef, und das war der Firma, mit sehr vielen ausländischen Häusern. Zum Beispiel in Istanbul, damals Konstantinopel, mit Filialen in Ordu, Samsun, Kerasund, etc. am Schwarzen Meer, Trapezund, dann gerade. Und in Trieste, in Genua, Barcelona, Malaga, Valencia und New York. Diese Firma ist dann liquidiert worden, das heisst, ich habe sie persönlich liquidiert. Im Jahr 1921/22, dann bin ich, damals ist eben, man hat andere Auffassungen gehabt, ein bisschen grosszügig, ich bin beim Herz gefolgt, bin mit meiner Frau nach Brasilien und habe mal wieder ein ursprüngliches Leben führen. Aber das ist dann nicht typisch zürcherisch gewesen, glaube ich. Aber nur zwischendrin gesagt.
In dieser Aufnahme von 1959 aus dem Archiv von Schweizer Radio DRS hat der Duttwiller gerade ein paar Sachen übersprungen. Als erfolgreicher Einkäufer hat er die Handelshäfen zu Europa besucht. Der Erste Weltkrieg hat dem Geschäft keinen Abbruch getan. Aber nachher, die internationale Währungskrise, alles ist bachab gegangen. Der Duttwiller, unterdessen mit den Adele-Kuraten, hat Privatkonkurs gemacht und seine Traumvilla zu Rüschlicken samt Privatvermögen verloren. In Brasilien hat er dann einen Kaffeekontrakt zu Geld gemacht und versucht, eine neue Existenz aufzubauen. Das ist misslungen. Und 1925 hat er tatsächlich nur noch Geld für die 5 Lastwagen gehabt. Jetzt ist es mit dem Migros vorwärts gegangen. Und der Kampf für die Freiheit des Konsumenten konnte losgehen, wie der Rudolf Sutter in einer Radiosendung von 1988 schildert. Der Rudolf Sutter ist ein Neffe von Duttwiller und in den 60er Jahren im Migros-Genossenschaftsbund.
Für ihn war vor allem entscheidend der Kampf für die Freiheit. Für die Freiheit in wirtschaftlicher und militärischer Beziehung und der Kampf für den Konsumenten. Er hat sich immer überall dort eingesetzt, wo es darum gegangen ist, das Recht der Konsumenten zu wahren und zu schauen, dass auch der kleine Mann zu seiner Sache kommt und keiner muss zu kurz kommen.
In der gleichen Sendung beschreibt einer von Dutti seinen engsten Mitarbeiter während 30 Jahren, der Ernst Melliger, den Charakter von Dutti.
Der Gottlieb Duttwiller war außerordentlich grosszügig gewesen, im Grossen, hat aber da ab und zu im Kleinen dann können auch ein bisschen kleinlich sein. Besonders am Anfang, in den 30er Jahren, wo die Migros noch nicht so gut gestanden ist, da hat man außerordentlich müssen sparen, an allen Ecken und Enden. Man hat beispielsweise ein Bleistift, wenn es klein war, ist nicht dürfen vorgehen. Man hat müssen ein Blechröhrchen dran tun. Man hat bei Briefen Kopien von Memo nicht dürfen auf dem Grossformat eine Kopie machen. Obwohl es dann schwieriger war, die Briefe wieder zu suchen in den Ordner. Ich durfte auch einmal mit ihm in die Ferien gehen. Ich arbeite nicht nur die normale Zeit, bis nachts um 12 Uhr manchmal. Und nachher hat er dann gemeint, ob ich das will als Ferien anrechnen lasse oder die Hälfte der Rat zahlen. Als ich ihn dann aufmerksam gemacht habe auf die vielen Überzeiten, die ich habe, war er befriedigt gewesen. Und 2 Jahre später hat er dann gesagt, jetzt muss ich wieder in die Ferien mitkommen, ich könnte die Frau mitnehmen und er zahle für die Frau auch. Eben das eine, sparsam sein, erzieherisch wirken für die Sparsamkeit und auf der anderen Seite die Grosszügigkeit.
Die Verkaufswege werden mehr. Erste Läden gehen auf, die Migros wächst. Zulieferer tun ihn teilweise nicht mehr beliefern und darum fängt er ab 1928 an, selber zu produzieren. Eins der Erfolgsrezepte der späteren Migros. Wenn man ihm etwas nicht geliefert hat, hat er selber produziert. und mit den Namen der Konkurrenz etwa mal gespielt.
Das Waschmittel Persil von Henkel hieß bei der Migros Oha, ohne Henkel.
Das Putzmittel Fim von Sunlight, Fim ist lateinisch für Kraft, hieß bei der Migros Peng. Das Schokoladegetränk Ovomaltine heißt bei der Migros Eimalzin.
Der Kaffee Haag hieß bei der Migros Kaffeezaun.
1933 beschließt der Nationalrat das sogenannte Filialverbot. Die Migros kann 12 Jahre lang keine neuen Filialen mehr auftun. Mehr zufällig ist 1935 das Reisebüro Hotelplan entstanden. Im Tessin war Krise, die Hotels sind leer gestanden. Der Dutti hat darum eine Aktion gestartet. Heute würde man dem All-Inclusive sagen. Für 65 Franken hat man eine Woche lang in ein Hotel, Vollpension, Bergbahnen und Eintritt in die Museen. Der Erfolg war so gross, dass der Dutti daraus seinen Hotelplan gemacht hat. Ein Interview von 1935 zeigt, wie clever er war.
Die Hauptsache ist, dass das Ferienland Schweiz auch für den Schweizer selbst wieder tatsächlich konkurrenzfähig mit dem Ausland ist. Weitergehende Autarkietendenzen zu verfolgen, steht dem Reiseland Schweiz nicht an. Auf der anderen Seite werden wir auch eine Art Feriensparkasse schaffen, durch die man sich mit Reisemarken die Ferien langsam zusammensparen kann. Das ist ein Beitrag zur Finanzierung des Ferienkonsums selbst. Am nächsten Samstag wird der erste Extrazug mit Holländern ankommen. Diese bezahlen nur 24,75 Franken von Holland nach Basel retour. Der schönste Lohn für unsere Anstrengungen ist die von Woche zu Woche steigende Anzahl in- und ausländischer Gäste. Es reisten mit dem Hotelplan in der ersten Woche 126, in der zweiten 327, in der dritten 631, in der vierten 763 und in der fünften Woche 1006 Gäste. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, sind wir zufrieden. Unsere Rechnung, dass die lebendige Propaganda zu zufriedener und begeisterter Feriengäste mächtiger ist als die gerissenste Reklame, das hier hat sich als richtig erwiesen. Noch höher aber bewerten wir den neuen Geist, der ins Ferienleben eingezogen ist. Eigentliche Begeisterung hat das neue Ferienleben mit dem Generalabonnement ausgelöst. Kein Herrenreisen mehr, sondern jeder unternimmt was, wann und in welcher Gesellschaft es ihm beliebt. Wichtig ist, dass die Qualität nicht gelitten hat. Im Gegenteil, der große Umsatz hat die Qualität erst gehoben. Auch die Hotelier, die uns nicht angeschlossen sind, haben den Vorteil, dass ihre Gästeschaft die Extrazüge benutzen kann. Wie wir auch alles Mögliche tun, um ihnen die Generalabonnement und andere Vorteile für ihre Kunden zugänglich zu machen. Diese Vorteile und die allgemein lebhafte Diskussion in der Weltpresse über den Hotelplan und daherige Reklame für die billige Schweiz mit ihren neuen Reiseattraktionen wiegen sicher die Bedenken, dass die nicht angeschlossenen Hotels durch die niedrigen Preise des Hotelplans leiden, bei weitem auf.
Immer wieder hat der Dutti nach Amerika geschillt und profitiert.
Da habe ich nun festgestellt, dass die grossen Reisebüros geneigt sind, mit dem Hotelplan in der Schweiz zusammenzuarbeiten. Die würden dort das Zeug verkaufen in Amerika, also ein Ferienpaket, 14 Tage Schweiz, zum Beispiel zu $650. Und wir würden hier die Sache organisieren mit der Hotellerie und den Verkehrsanstalten. Das ist der Plan, auf dem wir heute arbeiten. Ein sehr grosser Plan. Wir haben dann auch Swiss Plan Tours incorporated in New York eingetragen und haben damit zeigen, dass es uns ernst ist.
Gesehen hat er damit die Schweiz immer wieder auch einmal von aussen.
Die amerikanischen Frauen, die können es einfach nicht verstehen, dass wir das Frauenstimmrecht nicht haben. Da wird man gerade gefragt, ob wir dann wirklich eine Demokratie sagen. Die können sich das nicht vorstellen. Es ist ja unvorstellbar, dass sich dieses Frauenstimmrecht näher liessen.
Ja.
Also, wir machen also eine reaktionäre Gattung, also fast ein bisschen Negerstamm.
1936 zieht es ihn in die Politik. Er gründet den Landesring der Unabhängigen und zieht den Nationalrat ein. Sein Schlagwort vom sozialen Kapital macht ihn bei den Linken zum Kapitalist und bei den Bürgerlichen zum Sozialist. Der Martin Witz, Filmemacher und Produzent von einem ganz neuen Dokumentarfilm über Gottlieb Duttweiler, zeigt den quasi Widerspruch, das Miteinander von verschiedenen Positionen.
Was beim Gottlieb Duttweiler interessant ist, ist, dass der zwei Sachen unter einen Hut bringt, die man normalerweise nicht unter einen Hut bringt. Der kann gleichzeitig total engagiert, innerlich engagiert für die alte Schweiz sein, die bürische, intakte, liebenswürdige, klassische alte Schweiz mit all seiner Energie verteidigen, was er auch gemacht hat während dem Krieg. Und gleichzeitig für sie schauen, amerikanische Methoden übernehmen, Strukturen verhauen wie ein Berserker. Also ins nächste Jahrhundert führen schauen als Geschäftsmann und gleichzeitig als Privatmann und als Schweizer retour in eine Welt von Dörfern, von Granium, von Kühen, die auf der Wiese stehen. Und diese beiden Sachen gleichzeitig in einem Herz, das ist einmalig wahrscheinlich.
Migros war geliebt und gehasst.
Ja, man sagt ja eigentlich, dass es er war, der im letzten Jahrhundert die Schweiz als Einzelperson so stark verändert hat wie sonst niemand. Ob das stimmt, ist aus meiner Sicht schwer zu sagen, aber man kann sagen, dass er mit seiner Migros-Idee in die Struktur des Detailhandels früher, also schon 1925 mit dieser Gründung eigentlich, dass er in die Struktur massiv eingegriffen hat und das wahrscheinlich wie außerdem in selber Zeit niemand. Also der hat, und das ist auch der Grund gewesen, warum er den so einerseits vergöttert und andererseits aber auch massiv und aus der Sicht der Lederli-Besitzer hat zu Recht gehasst hat, der hat in einer Art zugeschlagen und alte Strukturen verhauen, dass es geradezu unglaublich ist, wenn man denkt, dass es einen alleine war, der sich das vorgenommen hat und auch durchgezogen hat.
Man war entweder für oder gegen die Migros. Im Dokumentarfilm von Martin Witz sieht man einen kleinen Propagandafilm von der Migros selber aus dieser Zeit.
Im Kampf ums Image seiner Firma lässt Duttweiler regelrechte Propagandafilme produzieren. Ein junger Migros-Angestellter lernt kurz vor der Hochzeit seinen zukünftigen Schwiegervater kennen. Der aber entpuppt sich als notorischer Migros-Gegner. Und so nimmt das Unheil schon beim ersten Familientreffen seinen Lauf.
Ces petits biscuits.
Ils sont vraiment très bons.
Hein? Wir auch immer daheim. Sind wirklich ausgezeichnet.
Sie sind von Migros.
Migros?
Si.
Die Biscuits?
Si, si.
Marguerite, tu connais ces biscuits?
Oui, Philippe.
Ce sont les mêmes?
Oui.
Tu veux dire que tu achètes? Axène, si sogar das Familienleben bedroht, Migros. Keine Ahnung, hat das meine Frau Migros bis gekauft. C'est scandaleux, ça.
Mais ils sont de première qualité.
Ist mir ganz gleich. Ich gegen Migros. Meine Eltern sind Migros-Genossenschafter. Und ich arbeite seit 3 Monaten bei der Migros. Was? Ich arbeite bei der Migros? Ja. Und die Arbeit gefällt mir.
Papa, qu'est-ce que tu vas faire?
Allons-nous-en. Immédiatement. Et toi aussi.
Der Duttweiler war überhaupt ein geschickter Kommunikator. Er hat auch eine Zeitung herausgegeben, die Tat, und hat hunderte von Leitartikeln geschrieben. Er hat Marketing in eigener Sache betrieben, schon lange bevor es das Wort überhaupt gegeben hat. Im Krieg hat er auch als Produzent von Filmen unterstützen.
Er hat im Krieg beschlossen, sich selber mit Geld an einer Filmproduktion zu beteiligen. Das ist damals im Rahmen der Landesverteidigung, speziell von der geistigen Landesverteidigung, wie man der gesagt hat, gewesen. Und er hat übrigens schon sehr früh den famosen Füsilier Wipf mit privatem Geld unterstützt gehabt, 38, und hat dann im 41 beschlossen, er will jetzt auch in die Filmproduktion von der Präsenzfilm in Zürich einsteigen, weil die Bude seiner Ansicht nach Film gemacht hat, was es gebraucht hat, um den schweizerischen Wehrwillen damals gegen Nazis, gegen das Einkesseltsein am besten mobilisieren, seiner Ansicht nach. Der Landemann Stauffacher ist so entstanden, ein Film, der eigentlich im Mittelalter spielt, wo der Heinrich Redler ansteht als Landammann und sagt so, Eidgenossen, jetzt müsst ihr euch wehren gegen den Habsburger da oben. Die müssen nur schauen, wir sind jemand und wir sind stark.
Als Kleiner gegen die Grossen hat er sich immer wieder gegen das Establishment gestellt. Im Nationalrat ist er häufig überstimmt worden und wo 1948 wieder mal einer von seinen Vorstössen auf die lange Bank geschoben wird, schlägt er mit einem gezielten Steinwurf eine Scheibe im Bundeshaus ein. Jetzt ist der Dutti national berühmt. Noch in den Kriegsjahren hat der Patriot Dutwiler zusammen mit seiner Frau Adele die Migros verschenkt. Aus der Aktiengesellschaft hat er nämlich eine Genossenschaft gemacht. Am Dutti sein Neffe Rudolf Sutter hat sich in der Radiosendung von 1988 daran erinnert.
Ja, etwas, was da wahrscheinlich auch eine grosse Rolle gespielt hat, ist, dass er kein Kind hatte. Ich weiss nicht, ob Migros in der gleichen Art entwickelt hat, wenn er ein Kind hatte. Aber dann ist ja der Krieg gekommen. Und er hat sehr gute Freunde in Holland, die auch ein Detailhandelsunternehmen hatten. Und wo die Deutschen einmarschiert sind, haben sie die Firma halt einfach übernommen. Und er hat mir da mal erklärt, schau, wenn so etwas passieren bei uns und ich bin allein Eigentümer, dann kann man mir die Firma wegnehmen. Wenn aber 120'000 Leute Eigentümer sind von dieser Firma, dann dürfte es einiges schwieriger sein.
Aus der Genossenschaftsidee heraus entwickelt sich jetzt eine Art Wirtschaftsmodell, das allgemein gültig sein soll. Er sagt dem das soziale Kapital. Freie Marktwirtschaft, aber mit sozialer Verantwortung für die Schwachen. Musik. 1944 entstehen die ersten Migros-Club-Schulen. 1948 kommt der allererste Selbstbedienungsladen. 1950 Beteiligung von der Migros am Buchclub Ex Libris. Ab 51 erste Non-Food-Artikel, 54 Migros-Tankstellen, 59 Versicherung Secura AG. Vor seinem Tod 1962 legt er noch den Grundstein für das Gottlieb-Duttwiler-Institut, das sich mit Fragen von der Zukunft beschäftigt. Und er initiiert das Migros-Kulturprozent, das dieses Jahr 50 wird. Der Gottlieb Duttwiler ist in seinem 74. Lebensjahr gestorben. Er hatte eine unheimliche Energie in seinem Leben und hat Widerstand zum Trotz ein kleines Imperium aufgebaut. 1962 hat es über 400 Migros-Läden gegeben, rund 18'500 Mitarbeitende und einen Umsatz von 1,2 Milliarden Schweizer Franken. Schweizer Radio DRS, Sie hören den Doppelpunkt über Gottlieb Duttwiler und die Migros. Gottlieb Duttwiler, seine Migros, die mit 5 Verkaufswegen angefangen hat, ist heute das grösste Detailhandelsunternehmen in der Schweiz mit rund 21 Milliarden Franken Umsatz, mit knapp 80'000 Angestellten und 590 Standorten. Sie hat heute, nebst allem, was wir schon gesagt haben, eine Bank, Freizeitpark, Golfplätze und einen grossen Direkthandel. Ein Onlineshop, der Globus, der Interio und neu der Denner.
Ich bin einfach, das ist so ein Kindheitsding von mir. Wir sind immer in der Migros gewesen und ich finde Migros-Produkte super. Also nicht alle, aber ich gehe auch auf den Markt, aber... Ich gehe einfach gerne in die Migros, das ist so ein bisschen schweizerisch halt so. Ja.
Und ist Migros für Sie etwas anderes als ein anderer wie Coop oder andere?
Ja, ja sehr, ja. Also natürlich vom Unternehmen sowieso, oder? Weil Migros ja sehr sich engagiert für andere Bereiche. Und ja, ich habe halt die Produkte lieber als Markenprodukte.
Als ich klein war, habe ich gesehen, dass die Familie gespalten ist. Dass sich wirklich zwei Lager haben können beschreiben lassen in den Familien hinein. Onkel, die sich am Gring genommen haben, auf Deutsch gesagt, weil der eine so stark für den Dutti war und der andere als Gewerkschafter damals so stark dagegen. Und dann ist das Ganze ja ein bisschen harmloser geworden. Migros war nicht mehr so umstritten gewesen in den 60er und 70er Jahren, in der Stadt zumindest. Auf dem Land ist es zum Teil noch ein bisschen anders zu und her gegangen.
Seit es Migros gibt, seitdem gibt es auch Kritik an ihr. Das Orange M war lange gleichbedeutend für das Lederli-Sterben. Heute ist das kein Thema mehr. Höchstens diskutieren geht, dass die Migros definitiv den übernimmt. Eine andere Kritik zielt auf Demokratie in der Genossenschaft. Die gäbe es immer weniger, sagen die Kritiker. Kritiker sagen auch, die Migros sind heute weit weg von den Ideen von ihrem Gründer. Der Gottlieb Duttweiler hat 15 Thesen hinterlassen. Hüterin von diesen Thesen ist die Stiftung Gottlieb und Adele Duttweiler.
Diese Thesen stellen den persönlichen Willen und sozusagen ein Vermächtnis der Stifter Gottlieb und Adele Duttweiler dar. Sie sind rechtlich für die Mikrogenossenschaften und ihre Leiter nicht verpflichtend, stellen aber Richtlinien dar, auf die sich Mitglieder von Verwaltungen und Genossenschaftsräten in der Verfechtung des Mikroideengutes jederzeit und auf alle Zeiten berufen können.
Es geht um den Kampf für die Schwachen und gegen den Machtmissbrauch, dass das Allgemeinwohl wichtiger ist als Mikrointeresse, dass Wachstum nicht zum Selbstzweck dafür werden und dass der Mensch im Mittelpunkt des Wirtschaften stehen muss. Die Migro ist eine Genossenschaft. Sie ist gebaut nach dem Vorbild der Schweiz. Es hat 10 Genossenschaften, das sind quasi Kantone. Zusammen sind sie der Genossenschaftsbund. Es gibt Genossenschaftsräte, die sitzen im Parlament. Jede Genossenschaft hat regionale Hoheit. Um Kompetenzen zwischen Genossenschaften und Bund gibt es etwa ein Gerangel, sagt man. Der Präsident der Stiftung und frühere Verwaltungsratspräsident der Migro ist der Jules Kiburz. Er sagt zu den Thesen und Ideen des Duttweiler.
Da hat es Sachen drin, die man bewahren muss. Es hat andere, die sehr schwierig sind. Das ist natürlich auch noch in einem Deutsch abgefasst, wie man es heute ein bisschen korrigieren müsste eigentlich. Zum Beispiel keine Machtpolitik des Migrobundes. Er hat die Geschlossenheit der Mitgliedsmitgliedschaft auf Leistung, seine moralische Autorität abzustellen. Und das ist jetzt eines der Schwierigkeiten der Stiftung. Die hat eigentlich keine Rechte. Weil es im Stiftungsstatut heisst, sie hat durch ihre moralische Autorität zu wirken. Und das natürlich vor 50 Jahren noch einfach gewesen, aber heute ist das außerordentlich schwierig. Der Dutti hat dieser Stiftung mindestens ein Recht gegeben, das er Respekt verschafft. Die müssen ihre Löhne absagen lassen durch uns. Die obersten Löhne werden durch uns absagen. Also bei uns gibt es keine Vasella oder einige Dinge, weil das muss abgesegnet sein von der Stiftung. Also damit hat er den Selbstbedienungsladen verhindert. Und das ist erstaunlich. Vor 50 Jahren ist das entstanden.
Haben Sie ja schon mal Nein gesagt?
Ja. Ja, schon mehr als einmal. Dann ist vielleicht auch noch interessant, dass in der Genossenschaftsrat Frauen mit Mehrheit haben. Also für ihn ist die Frau, die Hausfrau, ein entscheidendes Element gewesen. Es war früher vielleicht auch anders gewesen als heute. Da war die Trennung Mann-Frau in der Aufgabe noch viel anders gewesen als heute. Aber das ist heute noch so, dass in der Genossenschaftsrat mit Mehrheit Frauen sind. Und das ist also. Und da sieht man die lustige Sprache, die er hatte. Das Frauenherz ist der sicherste Aufbewahrungsort für unsere Ideengut. Dort muss es bewahrt und gemehrt werden. Männer in der Leitung sind die sichersten Ausführenden und Organisatoren. Wirkliche Männer sind auch mehrer unseres Gedankengutes in Frauenherzen. Um Gottes Willen, die Frauen beiziehen. Schon lustig, die Sprache, oder? Das würde man ja heute anders schreiben. Aber das gilt immer noch so, wie es ist.
Und was von diesen Thesen, von diesen Forderungen, von diesen Ideen ist heute nicht mehr umgesetzt? Was hat man verloren?
Ja, also, das war das erste Flugblatt. Jetzt, wenn wir das anschauen. Wir bezahlen keine Etiketten, keine Namen und keinen Verpackungsaufwand. Natürlich völlig vorbei. Statt Reklame, sachliche Prüfung. Keine oder minime Ladenmiete und Spesen. Stimmt nicht mehr. Keine Lagerspesen, also ein schneller Lagerumschlag, das stimmt noch. Keine Reklame, nur Argumentenreklame. Darum hat er die Zeitung in der Zeitung, ist Argumentenreklame gesehen. Stimmt natürlich heute auch nicht mehr. Kein Verwaltungsapparat, stimmt so auch nicht mehr. Keine Kreditverluste, nur Barverkauf, stimmt auch nicht mehr. Wenig Aufwand an Verpackung, stimmt auch nicht mehr. Grosser Umsatz, kleiner Gewinn, frischeste Ware, das stimmt noch. Aber als Genossenschaft dürfen wir ja nur so viel verdienen, wie wir brauchen für unsere Investitionen und für Abschreibungen. Und der Rest sollte ja eigentlich wieder als Genossenschaft Erfolg zurück in verbilligten Preisen. Die Idee ist, dass der Überschuss in die Verbilligung der Ware hineingeht und so der Kunde, der einzelne Kunde, wieder profitiert. Ich würde sagen, im Grossen und Ganzen ist es noch so. Weil ich nicht mehr so extrem wie früher.
Ein prominentes Beispiel, das immer wieder angezogen wird, ist das vom Alkohol- und Tabakverbot. Also wenn man mit Mikro hineingeht, gibt es das tatsächlich immer noch nicht. Und auch in Zukunft, die nächsten sicher nicht. Aber es gibt natürlich ein paar Läden, wo der Mikro gehört, wo das verkaufen. Ist jetzt das etwas, da kann man sagen, ja, stimmt immer noch, Mikro verkauft nicht? Oder muss man jetzt sagen, ja, sie verkauft an und für sich, es ist einfach über einen Umweg? Ist schon eine alte Frage.
Also, da muss man einfach sehen, dass mit Mikro kein Alkohol und kein Tabak verkauft, hat mit den Anfängen zu tun. 1925. Da war die Schweiz ein armes Land. Armut hat geherrscht. Und der Alkoholismus war sicher nicht grösser als heute, aber man hat ihn gesehen. Ich mag mich noch gut erinnern als Bub, wenn ich in der Schule bin, dass ich immer nicht einem besoffen in der Strasse umeinander gelegen. Und dann ist der Tutti gekommen und hat da seine 6 Artikel mal 30% verbilligt und hat gesagt, aber den Alkohol tue ich nicht verbilligen, also verkaufen wir den nicht, weil das Elend wollte ich nicht. Das ist der Ursprung gewesen. Und das ist einfach geblieben bis heute. Und in den Statuten steht kein Verkauf von Alkohol in Migros-Läden. Und das ist immer noch so. Er hat dann das indirekt selber durchbrochen mit den Giroläden. Und die sind gekommen, als 1933 ist das bundesrätliche Verbot für Filialerweiterungen. Und das war ja nichts anderes als eine versteckte Lex Migros. Also von da weg hat man keine neuen Filialen mehr dürfen eröffnen und insgeheim hat man natürlich gehofft, Migros geht kaputt, weil sie ja da noch klein war. Und der Tutti mit seiner Dynamik, mit seinen Ideen, ist natürlich nicht einfach heimgebrüllen, sondern der hat sich angefangen, andere Überlegungen gemacht. Und dann hat er die Giro-Genossenschaft gegründet und hat gesagt, dann mache ich halt das mit Privaten. Und dann sind die Giro-Läden entstanden. Die haben müssen 70% von ihrem Sortiment von der Migros haben und 30% sind selbstständig gewesen. Und die 30% sind natürlich weitgehend Alkohol gewesen. Wir haben nicht nur die Giroläden, sondern wir haben immer das Hotel. Wir haben die Parks im Grünen, wo sehr beschränkt, aber wo du auch ein Gläschen Wein kannst kaufen, aber sehr beschränkt. Dann haben wir den Globus mit einer respektablen Weinabteilung. Wir haben neu den Dinner als einen der grössten Alkoholverkäufer. Wir haben das Ghana. Das Ghana ist ein Grossist, der das Restaurant beliefert. Der gehört dem Migros. Dann haben wir Angehen. Das ist immer noch Angehen, aber wir haben 30% und irgendwann wird das wahrscheinlich erhöht. Also ich wollte mit dem sagen, dass Alkohol auf verschiedensten Schienen verkauft wird, aber hier in den Statuten steht nicht in Läden, die mit Migros angeschrieben sind. Und das war immer ein Thema gewesen. Da sind immer Vorstöße gekommen, dass man wieder Alkohol, das ist ein 2 Milliarden Markt, wo man einfach verzichtet. Und die Situation ja nicht mehr ist wie 1925. Das ist ja heute eine völlig andere Situation, ist eine andere Gesellschaft. Das ist das, was mir eigentlich gefallen hat am Dennerkauf, dass damit ist wahrscheinlich Alkoholfrage bei uns am Tisch.
Die Migros ist bis heute nach eigenen Aussagen ein soziales Unternehmen und eine gute Arbeitgeberin, die einen sicheren und anständig gezahlten Arbeitsplatz anbietet. Gleichzeitig aber baut die Migros ständig Stellen ab und sie steigert ihre Effizienz. Das heisst aber, die gleichen Angestellten müssen immer mehr leisten.
Ich sehe den Konflikt so nicht, weil also der Arbeitsstellenabbau, der ist sehr unterschiedlich. Also der findet zum Teil in der Industrie statt durch Rationalisierung. Also das ist wie eh und je, dass die Maschine den Menschen setzt, oder? Das ist klar. Dann, was auf Filialgebiet ist, ist es auch sehr unterschiedlich. Das ist von Genossenschaft zu Genossenschaft auch ein bisschen anders. Aber wir haben einen gewissen Personalabbau, aber der ist auch bedingt durch Rationalisierung in der ganzen Logistik. In den Läden, also wenn man in den Läden spart, ist es falsch. Das, was gegenüber dem Kunden ist, so wenn man die Dienstleistung abbaut, dann macht man sich sicher keinen Gefallen. Also wenn es Personalabbau gibt, ist das meistens über die Logistik. Zentralisation, zum Beispiel auch im Einkauf. Ich meine, wenn 10 Genossenschaften etwas einkaufen oder der Bund für alle, dann ist das eine Rationalisierung.
Ich habe einen Artikel in der Zeitung gelesen, im Mai, Delegiertenversammlung, haben sie sinngemäß gesagt, Migros soll sich überlegen, ob sie das Gleiche machen sollen wie die anderen, nämlich immer nur effizient, immer weitere Effizienzsteigerungen und Stellenabbau. Man könnte sich auch mal überlegen, wieder mehr Leute anzustellen. Sinngemäß ist das so gestanden.
Ja, ich musste ein bisschen intervenieren. Und habe das auch gemacht, aus inneren Überzeugung. Ich finde es falsch, wenn man dauernd Dienstleistungen abbaut und die Leistungen gegenüber dem Kunden abbaut, weil letztlich ist das entscheidende Moment. Ich glaube nicht, dass nur der Preis entscheidet, sondern das ganze Umfeld in einem Laden. Und das muss man in einem guten Gleichgewicht behalten. Und die beste Rationalisierung, die ich machen kann, ist mehr Umsatz. Und den machst du nicht mit weniger Leuten. Und ich glaube, dort macht man heute ein bisschen falsch, dass man zu stark aufs Personal drückt und damit natürlich auch Umsatz verliert. Und da denke ich nicht an einen gewöhnlichen Mikroladen, sondern wenn sie in einen mit Gas am Möbelladen bei uns oder eben Elektronik. Und da musst du fast froh sein, wenn du einen Verkäufer findest. Dann würdest du viel gescheiter mehr Leute anstellen, die auf den Kunden zugehen und wirklich verkaufen, oder? Dort müsste man einfach ein bisschen mehr differenzieren, als man das heute macht.
Vieles hat sich geändert seit 1962.
Ja, wir können ja nicht nur von Ideen reden, sondern von System. Und verloren gegangen ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Wir sind heute in einer anderen Markt, in einer anderen Gesellschaft, mit anderen Bedürfnissen. Also hat sich Migros müssen wandeln. Zum Beispiel kein Kredit, das war heilig in der Migros. Das heisst von den grossen Dingen, vom Tutti, nur noch Barzahlung. Kannst du heute nicht mehr, hat jeder eine Kreditkarte im Sack oder etwa 10. Also so hat sich natürlich Migros mit der Gesellschaft müssen wandeln. Das ist der Grund, warum gewisse Grundsätze heute nicht mehr so sind, wie sie waren. Weil die Gesellschaft wandelt sich und wenn sich eine Firma nicht mit der Gesellschaft wandelt, dann verschwindet sie einfach mit der Zeit.
M08, die erste Fanmeisterschaft von der Fußballgeschichte. Guten Abend, ich begrüße Sie zum ersten Achtelfinal. Fans von der Schweden gegen die Fans von der Schweizer.
Das Image von der Migros heute ist wesentlich prägt durch das Kulturprozent. Gerade 50 Jahre alt ist es, sagt der Herbert Bolliger, der oberste Mann im Unternehmen. Er ist nämlich der Präsident von der Generaldirektion des Migros Genossenschaftsbund.
Ein Kulturprozent pro Jahr macht ja die Migros etwa 120 Millionen aus. Und etwa 2/3 davon geht in die Schulen, in die Clubschulen. Und die Clubschulen sind ja regional in den einzelnen Genossenschaften. Und der Beitrag zum Kulturprozent wird eigentlich so dazu verwendet, die einzelnen Kurse billiger anzubieten, günstiger anzubieten. Wobei es ist unterschiedlich. Es ist so, dass wir versuchen, die Kurse, die in Richtung Berufsbildung gehen, dass wir die nicht subventionieren. Da denke ich vor allem natürlich an Informatikkurs, aber auch der ganze Bereich Clubschul-Business, den wir jetzt machen, Berufsbildung, der darf nicht subventioniert werden. Also der subventionierte Teil ist stark, der ursprüngliche Clubgedanke, wo man sich trifft, zum gewissen Hobby betreiben, wo eindeutig nicht kostendeckend sind, dort geht das Geld hier. Der andere Teil geht noch der starke in soziale Engagement, in Projekte, nehmen Sie das Kulturbüro in Zürich oder das Kulturbüro in Bern, wo stark, wo junge Künstler Infrastruktur können abholen können. Oder weitere Beispiele sind die Veranstaltung M4Music für junge Musik, wo junge Musikschaffende Gelegenheit haben, mal aufzutreten, wo man auch eine Talentshow kann machen kann. Oder ein ganz starkes All 2 Jahr Steps natürlich, wo man versucht, Tanz näher zu bringen in einem breiten Publikum. Was im Kulturprozent drin ist, sind die Parks im Grünen, wie der Park im Grünen zu Rüschlicken, zu Mönchenstein, der Gurten oder Signal de Bouchy, das sind die vier Parks. Und die müssen auch stark subventioniert werden. Ich kenne ein Beispiel konkret auch von den Beträgen her. Der Gurten kostet pro Jahr etwa 800'000 Franken aus dem Kulturprozent, weil mit dem Gurten der ganze Unterhalt von der ganzen Parkanlage verbunden ist. Hingegen die Sportzentren oder Fitnessanlagen sind völlig getrennt. Das ist ein kommerzieller Teil. Das Gottlieb-Duttweiler-Institut wird auch jährlich unterstützt über das Kulturprozent. auch mit einem bestimmten Betrag, wo seit Jahren, wo man versucht hat, einen bestimmten Rahmen hineinzuhalten. Das Gottlieb-Duttwiller-Institut betreibt natürlich sehr viele Zukunftsthemen, versucht natürlich auch Themen zu bearbeiten, die noch nicht so kommerziell sind, auch, Forschung zu machen, für die Zukunft, führt Veranstaltungen durch. Ein Think Tank von der Migros, kann man sagen, als Positionierung. Ich denke, das GD ist immer stark geprägt von den Leuten, die das führen, von den Chefs. Wenn ich heute David Bossart sehe, der beschäftigt sich natürlich sehr stark mit Zukunftsthemen auch, die noch beim Handel sind, aber auch Themen, wo gesellschaftliche Themen, Zukunftsthemen, hingegen Vorgänger von ihm haben sich in anderen Themen Schwerpunkte beschäftigt. Ich denke, für mich ist es immer eine starke Prägung durch den Chef dort, wo der auch sich intellektuell ausrichtet. Und das tut nachher auch das GDI beeinflussen.
Die Migros kommt die Tage einen Preis über, weil sie mehr Lehrlinge anstellt als früher. Gleichzeitig baut sie Stellen ab, wie alle anderen auch. Das ist ein Widerspruch.
Ja, die Migros hat natürlich genau gleiche Herausforderungen wie alle anderen Unternehmen. Den Spagat müssen sie machen zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg, auf der anderen Seite natürlich auch die soziale Verantwortung. Tätige Veränderungen haben sie immer in so einem grossen Unternehmen. Ich denke, es ist die Art und Weise, wie sie es machen, die entscheidend ist.
Was ist vom sozialen Engagement des Duttwiller geblieben? Zum Beispiel das Kulturprozent. Und weiter?
Ja, man muss vielleicht den Begriff ein bisschen weiter drehen. Und was natürlich durch die Struktur von der Migros als Genossenschaft immer klar ein Anliegen war und immer noch ein zentrales Thema ist, ist natürlich, wir versuchen, die Vorteile, die wir erwirtschaftet, weiterzugeben den Konsumenten. Also stellen wir immer die Frage, ja, was bringt das schlussendlich unserem Genossenschaft? Was bringt das unserem Konsument? Und denke, die Frage beschäftigt uns bei allen unseren Aktivitäten.
Können Sie ein Beispiel geben? Also das heisst, Produkte billiger machen zum Beispiel oder ja, Qualität behalten?
Ja, das ist auch die Rolle, die der Tutti genommen hat, zum Beispiel als Preisbrecher. Also wenn wir eine Budget-Kreditkarte bringen, die gratis ist, oder wenn wir in den Mobile-Bereich hineingehen und dort tiefere Abis anbieten zu tieferen Preisen, oder wenn wir mit Pannenhilfe hingehen, wie jetzt kürzlich, wo wir auch versuchen, mit einem Angebot zu attraktiven Konditionen den Konsumenten weiterzugeben. Oder wenn ich weitere Beispiele denke, wenn Sie vielleicht den Fall Milchschnitte vielleicht gesehen haben, wo wir gesehen haben, dass der Preis für die Milchschnitte auch viel zu hoch ist und wir versucht haben, über Direktimport aus dem Ausland die Ware zu beschaffen, dann immer im Sinn, auch in dem Grundgedanken, Muster zu brechen, als Preisbrecher aufzutreten, dort, wo wir der Meinung sind, da kann man mit attraktiven Angeboten für Konsumenten einstossen. Das ist, denke ich, der Teil Preisbrecher. Ich sehe aber noch einen anderen Teil, der einfach so ein bisschen aus der Tutti-Geschichte rauskommt, ist so die Überraschende, die Leute überraschen, unkonventionelles zu machen, wenn sie jetzt nächstes Jahr haben wir Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft. Wir finden jetzt auch mit einer Fanmeisterschaft einfach so völlig queere Sachen auch können zu machen. Oder auch das Stones-Konzert, wo wir ein paar wenige die Idee haben und dann können wir sagen, mal, das machen wir. Das ist jetzt einfach etwas anderes, einfach anders sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, dass das eins ein Preisbrecher ist, aber auch das andere ein bisschen das Aussergewöhnliche, Überraschende.
Dann zwei Beispiele für das Überraschende. Es gibt Beispiele, wo sie das Gleiche machen wie Coop zum Beispiel, also das Handy zum Beispiel oder Karten, da sind sie eigentlich gleichzeitig oder gerade nachher gekommen. Dort sind sie nicht wirklich überraschend. Also wir lassen uns überraschen, ob sie überraschend sind oder nicht.
Die Frage ist, wer ist der Schnell und wer ist der Erste?
Der Dudi hat, das ist in der Geschichte auch interessant, ist ja boykottiert worden und dann hat er angefangen, Eigenmarken produzieren. Also hat einfach gesagt, ja, wenn ich es nicht mehr überkommen kann, dann muss ich es selber produzieren. Und die Eigenmarken gibt es immer noch. Es gibt aber für mich jetzt auch Markenartikel. Das ist ja in den letzten Jahrzehnten auch so ein Weg hin zu einer Mischung von Eigenmarken und Markenartikeln, wo anders ist als früher.
Ja, aber wir haben uns klare Limiten gesetzt und bei unserer Ausrichtung im Superverbrauchermarkt ist ganz klar, wir wollen weiterhin vom Sortiment her 90% in den Eigenmarken reinbehalten. Und eigentlich brauchen die Marken nur, zum Sortiment nach oben abzurunden. Und zwar in Bereichen, wo man sagen müssen, da haben wir jetzt einfach selber mit den Eigenmarken nicht den nötigen Erfolg erzielt. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir eigentlich die hervorragende Ausgangslage, die wir haben, mit einer eigenen Industrie und Detailhandel, da sind wir eigentlich einzigartig. Das hat kein anderer auf der Welt. Alle versuchen, stossen das ab, stossen die Immobilien weg, stossen die Industrie weg. Aber ich denke, das gibt uns für die Zukunft eine hervorragende Ausgangslage, die wir noch besser nutzen müssen. Und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen muss, die Wege zwischen dem Mikrobetrieb, dem Industriebetrieb und dem Detailhandel noch viel kürzer zu machen, um im ganzen Bereich Innovation und Eigenleistung, eigene Innovationen noch schneller zu werden. Und damit gelingt es uns auch gegenüber den Konsumenten, ein eigenes Profil zu behalten. Wir werden nicht vergleichbar. Wenn sie die gleichen Markenartikel drin haben wie alle Konkurrenten, sind sie einfach gleich. Und dann haben sie das einzigartige Profil nicht mehr. Und darum da achten wir sehr gut darauf, dass es das keine Vermischung gibt.
Migros ist ein moderner Konzern, hat keinen König mehr. Hat nach dem Tutti noch einen Weg gegeben und er ist auch einer gewesen. Sie sind kein König, sie sind ein Manager und das Management tut auch die Führung übernehmen. Und was haben auch noch Genossenschaftler noch beizutragen bei Wahlen und Abstimmungen? Haben sie überhaupt noch irgendeinen Einfluss auf das, was Migros heute macht?
Also es führt jede Genossenschaft eine Urabstimmung durch, einmal pro Jahr, wo es darum geht, die Jahresrechnung abzunehmen, aber auch zusätzlich, und das ist sehr, sehr detailliert heute auch, wollen wir Rückmeldungen, positive, aber auch Kritik. Also wir wollen Genossenschaften hören, was ihre Anliegen sind. Also das ist nach wie vor die Basisdemokratie.
Demokratische Strukturen, sprich Genossenschaft, faktisch ist so, dass Geschäftsleitung die Strategie bestimmt und auch die durchführt. Es ist ja nicht so, dass man dann abstimmt und sagt, ich bin dafür, ich bin dagegen. So ist es ja nicht.
Ja, das wäre auch nicht möglich. Ich meine, es ist ja klar die Aufgabe von der Verwaltung oder Verwaltungsräte, die Strategien festzulegen, zusammen mit der Geschäftsleitung. Aber was man natürlich macht, und das ist jetzt auch noch aus meiner Zeit als Geschäftsleiter von der Migros, sie haben eine intensive Diskussion, eine intensive Auseinandersetzung auch mit dem Genossenschaftsrat. Und die Genossenschaftsratssitzungen, wo doch 4 bis 5 Mal pro Jahr stattfinden, in jeder Genossenschaft, dort haben sie 60 Leute, meistens in der Regel sind 60 Leute in den Genossenschaftsräten, die ja gewählt werden von der Genossenschaft. Dort haben sie auch die Auseinandersetzung natürlich genau mit tätigen Fragen. Und da kann durchaus sein, dass dann dort gewisse Teile auch von der Strategie hinterfragt werden. Oder dass man präsentiert und dann darstellt, was sind die Absichten, was macht man, was sind die nächsten Schritte. Und dort dann auch tätige Schritte hinterfragt werden. Und da findet eine intensive Auseinandersetzung statt, auch über etliche Ausrichtungsthemen. Ja, das Gleiche haben wir auch hier in der Delegiertenversammlung mit den über 100 Delegierten, wo natürlich auch die Auseinandersetzung stattfindet. Was natürlich immer dann muss sein, dass man am Schluss natürlich nicht Einzelinteressen können durchgesetzt werden, sondern das ist man auch in der Demokratie. Also nachdem muss man, auch wenn man interveniert als Delegierte, muss man natürlich in der Lage sein, eine Mehrheit zu formieren hinter das Anliegen. Sonst ist natürlich das Anliegen vielleicht ein Einzelanliegen, aber es ist nicht tragfähig für eine Mehrheitslösung.
Von macht es mir den Eindruck, dass es in den letzten 30 Jahren schon eine Veränderung gibt bei diesen gelebten Strukturen, dass heute mehr oben entschieden wird und weniger unten mitentschieden wird, obwohl die Diskussion, wie Sie jetzt gerade geschildert haben, immer noch stattfindet.
Also gut, es ist möglich, den Eindruck, den Sie haben, das ist natürlich, hängt wahrscheinlich auch mit unserem Umfeld zusammen. Ich denke, mit dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, müssen wir schnell sein. Und Sie können nicht mit jeder Fragestellung einen grossen demokratischen Prozess in Bewegung setzen. Sonst sind Sie einfach schlicht zu langsam. Und wenn Sie heute zu langsam sind, dann können Sie nicht erfolgreich sein. Ich denke, der Druck, die Geschwindigkeit und ich glaube vor allem, was ich feststelle, in den letzten paar Jahren hat massiv zugenommen. Und auch der Kampf im Detailhandel hat massiv zugenommen. Ist viel härter geworden. Und das ist vielleicht auch ein Ausdruck, dass man eben nicht mehr ewig Zeit hat.
Sie müssen in diesem Preiskampf, in diesem Kampf auch mit dem Ausland immer vermehrt. Jetzt müssen Sie ja auch schauen, dass Sie weiterkommen, müssen auch Stellen abbauen, sozialverträglich, das heisst nicht Entlassung, aber Sie müssen abbauen, das heisst, der Druck auf den Einzelnen wird natürlich auch grösser. Also dort sind Sie genau gleich, das Gleiche wie andere auch haben. In diesem Preiskampf muss man sich behaupten.
Ja, den Wettbewerb müssen wir uns stellen, dem können wir nicht ausweichen. Und da sind wir nicht in einer geschützten Werkstatt, wo können zurücklehnen. Und wir haben natürlich die Situation, dass wir im Lebensmittelbereich in der Schweiz sinkende Preise haben. Das ist sicher auch natürlich ausgelöst durch die Preisdifferenz, die wir halt haben zum Ausland. Das ist ja so. Das ist sicher auch noch eine gewisse Beeinflussung durch den Eintritt von den Discounter in Schweizer Meer. Und dem Kampf müssen wir uns stellen. Aber die Herausforderung, ich glaube, die ist nicht neu in die Migros.
Warum tut man eigentlich nicht die Genossenschaft abschaffen? Das ist ja alles auch sehr teuer und ein bisschen langsam. Dann wären wir ja schneller.
Ich finde, die Genossenschaftsstruktur ist sehr, sehr vorteilhaft. Und zwar sehe ich die grossen Vorteile in der regionalen Verankerung. Wir sehen das in den Kundenumfragen, das ist ganz ein wichtiger Pfeiler, da hat einen hohen Imagefaktor auch. Die Leute schätzen das und auch mit der Genossenschaftsstruktur in den einzelnen Regionen, das ist einfach stark verankert. Ich durfte vor 2 Jahren an 50 Jahren 4 gehen von der Migros Wallis. Das ist natürlich das Wallis Tüxi, das ist ihre Migros und das ist eine Zahl von Leuten, das ist unsere Migros und das ist Migros Wallis und das ist nicht Migros in Zürich, sondern das ist einfach die Migros vor Ort und das ist unsere Migros und ich glaube, das ist ganz eine grosse Stärke und wir haben die regionale Verankerung.
Machen wir noch einen Blick in die Zukunft, gerade aufgrund von dem, das Image. Wie haben Sie das Gefühl, dass die nachkommenden Generationen das Image sehen? Also, haben Sie da Anhaltspunkte, wie Junge auf Migros und Image von der Migros reagieren?
Ja, es kommt immer darauf an, welchen Kontakt als die Jungen haben. Also einer, der ins Kulturbüro geht, der findet natürlich Migros einen absoluten Hammer. Oder einer, der im M4Music geht, der findet Migros einen Hammer. Oder dem Budgetlin, da haben sie viele junge Studenten, die das einen absoluten Hammer finden. Oder viele junge, die Teilzeitjobs machen in den Migros, vielleicht auch studieren, die finden Migros einen absoluten Hammer. Also ich glaube, sie können es nicht nach Alter. Nur haben wahrscheinlich die Jungen ein anderes Bild von der Migros. Und es ist ein anderes wichtig, oder? Als vielleicht in einer älteren Generation, legen vielleicht auf andere Sachen. Wert. Was wir auf dem feststellen, sind nicht Umfragen, die wir machen, dass wir nach wie vor ein super Image haben. Wir haben in der Regel das beste Image. Und da geht es vor allem, warum ist es denn? Man vertraut, man sagt, Migros ist ehrlich, Migros ist sympathisch. Und diese Grundwerte, denke ich, die Grundwerte, die müssen wir immer haben, die müssen wir immer pflegen. Und das ist wichtig auch für die Zukunft.
Das Migros von heute stellt den eigenen wirtschaftlichen Erfolg in den Mittelpunkt und nicht mehr den Menschen. Das Kulturengagement ist heute eher eine Begleiterscheinung als ein zentrales Anliegen. Das hat mit der Zeit von heute zu tun, mit dem Konkurrenzkampf. Trotzdem, die Migros gilt auch heute noch als Unternehmen mit einer kulturellen und sozialen Ader, die für die Schweiz wichtig ist. Offen ist, wie die Antworten auf die gleichen Fragen in 10 Jahren sind. Erstaunlich ist, dass man in der Migros bei den grossen Köpfen immer noch in erster Linie vom Gottlieb Duttweiler redet.
Das Migros und der Gottlieb Duttweiler, das war der Doppelpunkt von Jürg Öninger. Das Migros-Kulturprozent, wir haben es gehört, feiert das Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum. Und genau in einer Woche, also am nächsten Donnerstag, kommt der Dokumentarfilm über Gottlieb Duttweiler und seine Migros in Kino. Der Filmstart ist gleichzeitig in verschiedenen Kinos in der ganzen Schweiz. In dem Film vom Regisseur Martin Witz sieht man dann zum Teil unveröffentlichte Film- und Tonaufnahmen aus dem Archiv. Darunter hat es auch Aufnahmen aus dem Archiv von Schweizer Radio DRS. Sie können den Doppelpunkt über die Migros und den Gottlieb Duttweiler in den nächsten 4 Wochen auch im Internet nachhören unter drs1.ch. Oder Sie bestellen unter der Nummer 0848 840 800 zu Bürozeiten eine CD von dem Doppelpunkt. Kosten 31,90 Franken. Von morgen Freitag bis nächsten Donnerstagabend können Sie das bestellen. 0848 840 800. Die Lieferfrist beträgt etwa 14 Tage.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.